Heinz, wollen wir dir auch heute Morgen ganz herzlich danken für wieder die Gelegenheit, die du jetzt hast, in unser Leben hineinzusprechen, unserem Denken, einfach, wo es nötig ist, Herr, eine neue Richtung zu geben oder etwas korrigierend einzugreifen, wie immer du das tust, Herr. Wir freuen uns heute Morgen wieder auf deine Gegenwart. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir uns immer wieder auch einmal beschäftigen dürfen mit deinem Sieg über alle Kreatur, über alle Völkerwelten, über alle Menschen, über alles, was du geschaffen hast, ist dein Sieg schon festgelegt, während du es gemacht hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir dieses wissen dürfen und dass wir aus dieser ganz, ganz großen Befreiung her leben dürfen. Der Sieg ist dein. Wir wollen es wirklich sagen, Herr, wir möchten es ganz tief lernen in unserem Leben, von diesem deinem Sieg her zu leben und nicht immer ständig zum Sieg hinhecheln zu müssen. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, dass du einfach auch diese Stunde, so wie du es vorgeplant hast, zu einer Stunde der Befreiung machst in unserem Denken. Amen. Amen.
Ich möchte Sie auch alle herzlich grüßen an diesem neuen Tag. Ich habe gestern ja besonderen Wert darauf gelegt, dass das Thema auch richtig im Programm steht. Nicht wie ursprünglich die Erweckung der Völker, sondern die Erwartung der Völker. Und zwar deshalb, weil dieses Thema keine Erfindung von mir ist. Und deshalb muss man ja richtig zitieren und darf nicht Falsches da weitergeben. Es ist nämlich eine Formulierung, die in dem Buch Weltreich und Gottesreich von Fritz Hubner zu finden ist, im Blick auf das kommende Reich. Da heißt es auf Seite 236, das kommende Reich, die Erwartung der Völker. Unser Thema heute Morgen. Ich hätte genauso gut als Überschrift setzen können, das Reich Gottes oder das tausendjährige Reich. Und ich meine, dass das ein wesentlicher Inhalt des Hoffnungsgutes, das uns die Bibel aufzeigt, ist. Auch wenn das bei vielen leider in den Hintergrund getreten ist, obwohl wir ständig im Vaterunser ja darum bitten, wie bereits gestern Abend gesagt. Aber was verstehen wir darunter? Eine meiner Kindheitserinnerungen, vielleicht sind es auch schon Jugenderinnerungen, ist diese, dass ich mich erinnere an Besuche, die die Zeugen Jehovas auch in unserem Hause, da wo ich herstamme, gemacht haben. Immer wieder, ich meine, diese Gruppe von Menschen, die hat ja ein bestimmtes System der Mitarbeit und da geht es um entsprechende Punkte, die man sich da sammeln kann. Also auf jeden Fall kamen die Leute auch in unser Haus und offensichtlich waren meine Eltern der Meinung, man könnte da ins Gespräch kommen. Vielleicht hat mein Vater auch dabei etwas lernen wollen, was weiß ich. Er stand auch im Verkündigungsdienst als Laie. Und da habe ich die Ohren gespitzt und irgendwie mitbekommen, es ging in den Gesprächen immer wieder einmal ums tausendjährige Reich. Das ist ein Spezialthema bei den Zeugen Jehovas. Also eine meiner frühen Erinnerungen, das tausendjährige Reich. Also vorstellen konnte ich mir dabei natürlich absolut nichts. Ich hoffe, dass sich das in der Zwischenzeit etwas geändert hat. Was meint die Aussage Reich Gottes? Was meint der Hinweis, den wir ja nun speziell in Offenbarung 20 finden, das Reich der tausend Jahre? Ist es das Reich, das wir bauen? Ach ja, da habe ich dann auch eine Erinnerung. Ist ja ein Zeichen, wenn man älter wird, erinnert man sich. Aber das ist ja auch eine Berechtigung. Ich habe mal für ein Jugendtreffen so einen Leitspruch da fabrizieren sollen. Und da kam mir unter die Finger der Dreizeiler, dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Dein ist die Kraft, der wollen wir trauen, das reimt sich. Dein ist die Herrlichkeit, die wollen wir schauen. Dachte ich, naja, das gibt einen Kanon. Na gut, Also das ging dann auch über die Bühne und wurde akzeptiert und wurde kräftig gesungen und Trompeten waren dabei und so weiter. Aber ich habe dann einige Wochen später eine Zuschrift bekommen, einen Brief von einem älteren Kollegenbruder, der dann sich erlaubt hat, eine Rückfrage zu stellen bei mir. Ja, wie ich denn das meine? Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Wurde stutzig, was kritisieren der da rum? Und dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Ich habe gemeint, ich habe da sowas wie eine Glanznummer abgeliefert, obwohl der Text ja von mir überhaupt nicht stammt, natürlich. Da, ich weiß noch gut, wie mich das beschäftigt hat. Und nun musste ich ja, höflich wollte ich ja auch sein zwischendurch, also habe ich dann eine Antwort gegeben, habe einen Brief geschrieben. Ich weiß noch gut, wie ich mich da gewunden habe und herumgedrückt und ja, also das können wir doch auch so und ich meine das gar nicht so oder wie, also ein Hin und Her war das. Aber dieser Brief mit der Frage, wie das eigentlich ist, dein ist das Reich, das wollen wir bauen, war wie ein ins Wasser geworfener Stein, der seine Wellen zieht, seine Kreise. Es war ein Denkprozess angestoßen. Das wollen wir bauen. In der Zwischenzeit ist von dem selber Bauen nicht mehr viel übrig geblieben. Zum Glück, ja. Ja, wo wären wir denn heute, wenn wir in 2000 Jahren Kirchengeschichte eigentlich die Aufgabe gehabt hätten, das Reich Gottes heraufzuführen durch unsere Einsätze, durch, ja, durch unsere Kraft. Es heißt ja zwar in dem Dreizeiler, dein ist die Kraft, der wollen wir trauen. Also so ein bisschen ist schon der Blick auf die Kraft, die ein anderer hat und bringt und gibt. Wollen wir bauen? Wir bitten doch, dein Reich komme. Wir sagen nicht einmal, dein Reich werde gebaut. Oder wir bitten das nicht einmal so auf der Schiene, sondern dein Reich komme. In der Zwischenzeit ist also mir klar geworden, dass es das Reich ist, das kommt, wenn Christus wiederkommt. Dass er sein Reich heraufführt. Und zwar nicht sozusagen als Krone einer positiven Entwicklung in der ganzen Geschichte dieser Welt oder der Geschichte oder der Reichsgottesgeschichte oder wie man das sagen soll, sondern eigentlich als ein Kommen hinein in ein Debakel und Desaster sondergleichen, nämlich hinein in einen Gipfelpunkt antichristlichen Geschehens. Man muss also sagen, das Reich Gottes kommt nicht in einer steten Fortentwicklung, dass es immer besser wird, immer einleuchtender wird, die Zustände immer friedlicher und so, sondern das Gegenteil kündigt uns die Bibel an. Christi kommen und damit das Kommen seines Reiches kommt wie ein Einbruch oder ein Durchbruch durch das, was die Menschheit unter der antichristlichen, siehe Thema von gestern Abend, unter der antichristlichen Verführung da dann zusammengebraut und zusammenfabriziert haben wird, ich sage noch deutlich, unter der Regie Satans, dem Nachahmer Gottes, dass das Reich Gottes sozusagen ein Durchbruch und Einbruch ist, mitten hinein in das Falsche und Verkehrte. Hier nun aber zu sagen, dass das die Erwartung der Völker ist, ist doch kühn. Ich lese jetzt Sätze von Fritz Hubner, also da, wo ich das Thema her habe. Der bekannte Schweizer Dichter Gottfried Keller gab dieser allgemeinen, wenn auch oft unbewussten Erwartung der Völker Ausdruck in seinem Frühlingsglauben. Das ist ein Gedicht von Gottfried Keller und sagt: Es geht wie eine schöne Sage, wie Veilchenduft auf Erden um, wie sehnend eine Liebesklage geht sie bei Tag und Nacht herum. Das ist das Lied vom Völkerfrieden und von der Menschheit letztem Glück. von goldener Zeit, die einst hienieden, der Traum als Wahrheit kehrt zurück. Wo einig alle Völker beten zu einem König, Gott und Hirt, von jenem Tag, wo den Propheten ihr leuchtend Recht gesprochen wird, dann wird's nur eine Schmach noch geben, nur eine Sünde in der Welt. Doppelpunkt. Des Eigenneides Widerstreben, der es für Traum und Wahnsinn hält. Wer jene Hoffnung gab verloren und böslich sie verloren gab, der wäre besser ungeboren, denn lebend wohnt er schon im Grab. Gottfried Keller. Fritz Huber fährt fort, hier ist im feinen Klang der Dichtersprache gesagt, wie die biblische Weissagung vom kommenden Gottesreich auf die tiefste Erwartung der Menschheit angelegt ist. Und die Menschheit weiß es nicht, weithin nicht. Wenn wir jetzt Römer 8 hier so einfügen, wo Paulus vom Seufzen der Schöpfung, das geht ja über das hinaus, was Menschheit meint, vom Seufzen der Schöpfung spricht, dann müssen wir wieder sagen, die meisten wissen gar nicht, dass das Seufzen der Schöpfung bis hin zu den Umweltproblemen, die uns plagen, die uns wirklich global zu schaffen machen, eigentlich im Grunde genommen eine Erlösungssehnsucht ist, auf die nur einer eine Antwort hat, nämlich Jesus Christus. Und ein ganz wichtiger Punkt auf diese Erlösungssehnsucht ist das kommende Reich Gottes, wiewohl das noch nicht der Endpunkt ist. Wenn wir auf unseren Israel reisen, so ziemlich jedes Mal, es hat nicht immer geklappt, aber ich sage so ziemlich jedes Mal, den damals noch lebenden Religionsphilosophen Shalom ben Korin hatten, einige erinnern sich ja daran, dann war sehr oft das Thema dabei, er hat dann gefragt, welches Thema er denn behandeln soll, das war im Vorfeld, und ich habe dann mehrfach angegeben, er soll über die Erwartung des Reiches Gottes im Judentum sprechen. Und wenn dieses Thema dran war, hat er meistens begonnen mit einer Rundfrage. Hat es ja gut verstanden. Und er wusste ja auch, welche Leute er vor sich hat. Wir waren eine Gruppe, die waren schon bekannt und vertraut. Und es war immer hochinteressant, aber es war ein hochinteressanter Mann. Wenn er dann angefangen hat mit diesem Thema, das Reich Gottes, die Erwartung des Reiches Gottes im Judentum, dann hat er die christliche Gruppe, also christlich jetzt in Anführungszeichen, hat er die christliche Gruppe gefragt, na, was für Vorstellungen haben Sie denn eigentlich? Welche Vorstellungen kennen Sie, wenn Sie das Reich Gottes hören? Dann kam zunächst eine Weile gar nichts und schließlich haben dann Einzelne sich getraut, was zu sagen. Und er hat dann meistens auch gewusst, was kommt. Was würde denn heute Morgen, nein, hier nicht, ja klar. Ich wollte sagen, was würde heute Morgen kommen, hier, wenn wir das so machen würden. Nein, ich meine, ihr seid sicherlich im prophetischen Wort tüchtig verankert. Aber da kamen doch Äußerungen, Himmel, Reich Gottes, ja, das ist das Reich im Himmel oder das Paradies oder, also, und er hat sich durch keine Antwort rausbringen lassen, der Ben Korin, absolut nicht. Er wusste, dass im christlichen Lager das Thema Reich Gottes allermeist, um nicht zu sagen weithin, einfach in den Himmel verlagert wird. Und da hat er dann gesagt, bei den Juden nicht. Im Judentum wird das Reich Gottes nicht in den Himmel verlagert. Das ist eine ganz konkrete, um nicht zu sagen handfeste, hautnahe Erwartung eines Reiches in dieser Welt und für diese Welt. Und ich meine, damit hat ein Mann wie Ben Korin, das war kein Christ, es war auch kein messianischer Jude, es war ein Jude. Wir können sagen, ein Rabbi, ein Lehrer. Damit hat er, wie ich meine, die Bibel ganz fest auf seiner Seite. Nicht bloß das Alte Testament, obwohl ich heute Morgen von einem Text im Alten Testament ausgehen möchte, aber da könnte man mehrere ja nehmen, parallel schalten gewissermaßen. Auch das, was im Neuen Testament steht, hat er auf seiner Seite und das hat er gut gekannt. Er hatte ein Buch geschrieben über den Apostel Paulus und über die Maria, die Mirjam. Er war also ein Mann, der sich in den einzelnen Theologien ausgekannt hat, bis ins Feinste hinein. Der konnte genau unterscheiden, was uns unterscheidet. Wenn er gesagt hat, uns eint der Glaube wie Jesus. Da hört mal genau hin. Da gehören wir zusammen. Uns eint der Glaube wie Jesus. Aber uns trennt der Glaube an Jesus. Und das ist nur ein Wort ausgetauscht. Also ein Reich in dieser Welt und für diese Welt. Auch im Neuen Testament. Auch in Offenbarung 20. Auch 1. Korinther 15. Wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, auch da, wenn es in Apostelgeschichte 1 heißt, nämlich dort auf dem Ölberg, wohin Jesus ja seine Jünger beordert hat, vor der Himmelfahrt, Herr, wirst du um diese Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Stellen die Jünger dem Herrn Jesus die Frage. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, jetzt habe ich euch 40 Tage lang heilsgeschichtlichen Unterricht gegeben. Nämlich seit der Auferstehung, vorher natürlich auch schon, aber nach der Auferstehung ja ganz besonders, hat er sie ja eingeführt in die großartige Linienführung von Prophetie und Erfüllung. Das war Unterricht, das waren Bibelstunden. Und jetzt stellt ihr am Schluss diese Frage, ihr seid durchgefallen. Hat er das gesagt? Natürlich nicht. Er hat gesagt, Zeit und Stunde braucht ihr nicht wissen. Die Jünger haben genau gewusst und haben das gelernt. Es kommt das Reich Gottes. Das hat doch auch Jesus in seiner Verkündigung klar angekündigt. Das war sozusagen der Startschuss. Seine Verkündigung tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, nahe herbeigekommen. Leider ist es nicht durchgebrochen, weil Israel seinen König abgelehnt hat. Wann wird es durchbrechen? Wenn Christus wiederkommt. Das ist jetzt schon ein Vorgriff. Ich möchte jetzt lesen Micha 4. Andere könnten mir sofort sagen, warum liest du denn nicht Jesaja 2? Natürlich kann ich das auch jetzt lesen. Aber das könnt ihr dann nachher lesen, oben. Ich möchte jetzt bewusst von Micha 4 ausgehen, weil der Micha meistens etwas zu kurz kommt gegenüber seinem großen Bruder Jesaja. Die haben nämlich zur gleichen Zeit gelebt, etwa, und haben ihre prophetischen Dienste getan. Darum darf es uns nicht wundern, wenn der Prophet Micha fast wörtlich den Jesaja bestätigt. Und Gott hat dafür gesorgt, dass die Botschaft von beiden Propheten in unserer Bibel drin steht, um zu sagen, aus zweier oder dreier Zeugen Mund sollt ihr das hören und wissen. So wichtig ist es mir. Also Micha 4, 1 bis 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Merken wir, global, der Hinweis in fernen Landen. Da kann Jesaja sagen, auch die Inseln, Das ist auch so ein prophetischer Ausdruck für das, was außerhalb von Israel eben auf dem Globus da läuft, auf unserem. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Der Micha bringt nämlich zusätzlich zu dem, was Jesaja sagt, da macht es ein bisschen kürzer, Jesaja, noch einige Hinweise. Die Geschichte mit dem Feigenbaum und Weinstock ist ein Micha-Hinweis, ein besonderer. Aber jetzt einmal der Reihe nach. Und der Reihe nach, ja, würde eigentlich heißen, ich müsste noch Sacharja 8 lesen. Der bringt nämlich auch was über das Reich Gottes. Aber das lassen wir jetzt einmal. Alle haben das Thema, dass das Reich Gottes prophetisch angekündigt zukünftig ist. Ich habe gestern Abend schon gesagt, wenn das nämlich in der Zwischenzeit schon eingetreten wäre, dann könnten wir aufhören mit der Vater unser Bitte. Aber darauf ist noch niemand gekommen. Ja, Gott sei Dank nicht. Wie charakterisieren wir das Reich Gottes? Also das Reich Gottes, die Erwartung der Völker, die heimliche Sehnsucht von den vielen, vielen Konferenzen, die auf unserem Globus ablaufen, von den hektischen Reisen unserer Außenminister dahin, dorthin, dort Kontakte und der wird jetzt einbezogen und den muss man dann fragen und möglichst auf Linie bringen. Hinter dem allem steht unausgesprochen, das müssen wir wissen, vom Wort her. Das sollten wir auch da und dort sagen, vom Wort her. Weil wir nämlich dieses ganze Geschehen heute deuten müssen. Also was steckt hinter dem allem? Eigentlich die Erlösungssehnsucht. Wir wollen heraus aus dem Dilemma. Wir müssen doch Probleme lösen. Und man hat den Eindruck, je hektischer das Hin und Her wird, umso ratloser wird alles. Man weiß nicht mehr recht, ja, wo es hinaus soll. Wer hat denn noch die Lösung? Man muss nur verfolgen, was zurzeit in unserer Bundesrepublik, ich habe es ja gestern Abend schon gesagt, hin und her diskutiert wird im Blick auf unseren sozialen Missstand. Wie charakterisieren wir diese Erwartung der Völker? Punkt 1. Das kommende Reich Gottes hat einen Weltmittelpunkt. Also Berlin ist es nicht. Das habe ich in der Zwischenzeit schon gemerkt, weil wir ja öfters dort sind. Und wir waren schon in dem Reichstagskuppelgebäude drin. Ich habe es da hautnah gesehen, aber ich habe nichts von Weltmittelpunkt gemerkt. Ja, was wird der Weltmittelpunkt sein? Also nach Micha 4, nach Jesaja 2, auch Sacharja 8 übrigens, obwohl es dort nicht so deutlich lokalisiert wird, aber auch der Prophet Sacharja sagt, dass die Heiden, die Nationen einen jüdischen Mann am Rockzipfel ergreifen. Ja, wieso gerade einen jüdischen? Ja, nun klar, weil das Reich Gottes einen Weltmittelpunkt hat, der Jerusalem heißt. Und es ist nicht das Jerusalem droben, das Himmlische, sondern das Irdische. So wie ja auch Sacharja, und das wird ja im Vorfeld dessen geschehen, wenn dann Jerusalem einmal so hochgehoben sein wird, ich sage gleich was dazu, dass im Vorfeld dessen Jerusalem noch zum Streitpunkt für alle Völker werden wird. Dass nämlich alle Völker gegen Jerusalem ziehen, da hat man noch vor ein paar Jahren gedacht, wie soll denn das gehen? Das ist heute überhaupt kein Problem mehr. Denken wir an die Schutztruppen und ja, dann sind es halt Angriffstruppen, die Völker stellen. Da wird doch laufend diskutiert, wie viel von denen und die Polen sind einbezogen und was weiß, nicht gegen Jerusalem jetzt, aber dass einfach hier dieses globale Bündeln, wenn irgendwo ein Brandherd ist in der Welt, dass man sagt, als Völkergemeinschaft muss man jetzt gemeinsam das und jenes erledigen. Ja, und wenn es eines Tages Jerusalem ist, was man gemeinsam erledigen muss, das Problem Jerusalem, Das ist heute schon das Problem Jerusalem. In den letzten Tagen, sagt Micha, sagt auch Jesaja, in den letzten Tagen ist ein Spezialausdruck der alttestamentlichen Propheten für die letzte Zeit. Man kann natürlich sofort sagen, das ist das Weltende. Nein, nach der Bibel nicht. Man kann sofort sagen, und wenn man so obenhin die Bibel da liest und deutet, könnte man sagen, das ist der jüngste Tag. Ist es nicht. In den letzten Tagen ist ein Sammelbegriff für das Endgeschehen von den Propheten ins Auge gefasst. Die Letztzeit, auch bei Sacharja. Das ist die Phase, in der jetzige, ist auch ein Ausdruck der Bibel, böse Äon. Meistens wird es übersetzt, böse Welt. Mein böser Äon, und böse deshalb, weil der Böse in dieser jetzigen Phase noch gewisse Rechte und Machtbefugnisse vom Allerhöchsten eingeräumt bekommen hat. Deshalb die Kennzeichnung böser Äon. Wenn dieser böse Äon abgelöst wird von jenem Äon, von dem hat Jesus gesprochen mehrfach, von jenem Äon. Und jener Äon ist das kommende Reich Gottes. Also Weltmittelpunkt Jerusalem, das ist doch mit Händen zu greifen. Also ich glaube, jedem vernünftigen Menschen muss man das nicht erst beweisen, wie zunehmend Israel dieses Städlein, diese Handvoll Menschen, dieses Würmlein Jakob, biblischer Ausdruck bitte, wie dieses Israel zunehmend in den Mittelpunkt kommt und gerückt wird. Im Weltgeschehen, auch im politischen. Ich würde mich nicht wundern, wenn es eines Tages so weit wäre, dass unsere Politiker immer, wenn sie hinkommen, per Wahl oder auch per Nichtwahl, je nach Staatsform, wenn unsere Politiker dann nicht mehr als eine der ersten Reisen, die sie machen, nach Rom fahren zum Papst, sondern nach Israel. Ich würde mich nicht wundern. Wie oft waren unser Joschka Fischer eigentlich schon dort? Wahrscheinlich, muss er sehen, dass er da einiges, soll ich sagen, wieder gut macht. Er war mal ganz und gar auf der Arafat-Seite. In der Zwischenzeit hat er sich gewandelt. Wie oft reist er hin? Andere machen es nach. Paul, ist er jetzt dort oder geht er erst noch hin? Was weiß ich. Also, echt, ich würde mich nicht wundern. Weil es die biblische Linie ist. Dass sich das Geschehen in der Welt mehr und mehr um Israel dreht. Napoleon, dieser hohe Geist, zum Teil auch sehr blutrünstige Geist. Napoleon hat, ich weiß nicht, hat er das aus der Bibel oder hat er das, was weiß ich, aus den Fingern gesogen. Aber er hat angekündigt, dass die Weltgeschichte im Orient sich entscheidet. Nicht im Okzident, im Orient. Da hat er den Nahen Osten mit gemeint. Napoleon. Weltmittelpunkt. Wie ist es hier? Also außerdem, dass Jerusalem erwähnt ist oder Zion, wie ist es hier noch betont? Da heißt es, in den letzten Tagen wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben sein. Berg des Herrn, Haus des Herrn, wie hoch liegt Jerusalem? So hoch wie Freudenstadt, nämlich 800 Meter, ja, plus minus. Also, muss man das jetzt geografisch irgendwie orten und festlegen, sagen, aber bitte, das Himalaya-Gebirge, das ist ja, was weiß ich, 8000. Ja, und soll jetzt der Berg Zion plötzlich über das Himalaya-Gebirge sich erheben und da aufschwingen und da wie so eine Nadel da in den Himmel hineinstechen oder was? Glaube ich nicht. Das ist auch so ein Punkt, wo man überlegen muss, was will denn der Prophet damit sagen? Das, was wir oft in unseren Ausdrücken auch sagen, das ist ein großer Mann. Da meinen wir denn damit seine Körperlänge? Manchmal vielleicht, natürlich. Aber wir können doch genauso gut etwas anderes meinen, nämlich seine Größe, die er im Blick auf dessen, was er leistet und herbringt, darstellt. Also Größe kann man mehrfach deuten und verstehen, so muss man das hier auch. Höher als alle Berge, das heißt Mittelpunkt. Das heißt nicht Konkurrenz zum Mount Everest oder sowas. Weltmittelpunkt, also eine wertmäßige Bezeichnung ist das. Das Haus des Gottes Jakobs, kann hier Micha sagen, zum Hause des Gottes Jakobs. Sagt uns das was? Bis in das Reich Gottes hinein, also wo es ja um Erneuerung und Darstellung des großen Erlösungsgeschehens geht, das Jesus vollbracht hat, bis in das Reich Gottes hinein lässt es sich Gott gefallen, Gott Jakobs genannt zu werden. Wir warten Jakob. Na also, so rühmlich war dieser Mann nicht. Da gibt's einiges, was man ihm so nachweisen kann und sagen, Mann, komm. Mir ist in diesen Tagen aufgegangen, die Sache mit dem Segen, den Jakob ja sich erschlichen hat, so ein Stück war es ja rechtmäßig. Ein Stück, er hat ihn ja da mit dem Linsengericht abgekauft von dem Esau. Aber dann musste er doch Maßnahmen treffen, die waren nicht koscher. Und seine Mutter hat ihm noch mitgeholfen und so weiter. Also ein Ding gedreht. Und wisst ihr, was da so frappierend ist? Trotz dieser menschlichen und allzu menschlichen krummen Dinge, die da gedreht worden sind, segnet Gott. Da hätte doch Gott sagen können, Jakob, jetzt ist Schluss. Gott segnet. Gott baut das ein in die Segenslinie. Und ich sage es noch einmal so, und lässt es sich gefallen bis hinein in das Reich Gottes. Also, wo nun Erlösung fast auf dem Gipfel ist. Ich sage fast. Lässt es sich gefallen, Gott Jakobs. Jawohl, ich stelle mich zu diesem Jakob von damals, mit all seinen krummen Dingen, aber da geht es ja nicht darum, dass ich jetzt diese krummen Dinge für gut heiße, sondern dass ich in der Lage bin, trotz alledem durch das alles hindurch und über das alles hinweg meinen Plan verfolge und meinen Segen gebe. Nicht, weil ich auf eine Leistung von Seiten des Menschen antworte. Ja, warum? Weil sich Gott als ein gnädiger und barmherziger Gott zeigen will. Deshalb macht er's. Und das ist er bis zum Schluss. Haus des Gottes Jakobs. Ein großer, ein gnädiger und barmherziger Gott. Und ob uns das in Berlin gefällt oder in New York gefällt oder in Australien gefällt, dieser barmherzige und gnädige Gott hat sich dort geoffenbart und kundgetan. Ich sage es jetzt pauschal, im sogenannten Heiligen Land. Es ist noch jetzt kein heiliges Land. Weltmittelpunkt, so sagten wir. Gehört zum Reich Gottes. Weiter. Dieses Reich Gottes, die Erwartung der Völker, wird etwas bringen, was wir bezeichnen können mit einer umfassenden Weltmission. Der Punkt Weltmission spielt ja seit 2000 Jahren ja eine ganz wichtige und große Rolle bei uns. Gut, wir sollen missionieren, wir sollen das Evangelium unter die Nationen, unter die Völker bringen, klar. Aber wichtig ist dabei, welche Zielsetzung wir dabei verfolgen. Ob wir meinen, wir kämen zu einer Art von Weltbekehrung, das schwingt mit bis in unsere Tage hinein. Das wird global ins Auge gefasst, Weltbekehrung, Welterneuerung. Man wollte ja zum Jahr 2000 quasi eine mehr oder weniger bekehrte Welt dem Herrn Jesus als ein Geburtstagsgeschenk bringen. Das habe nicht ich erfunden, das wollte man. Und man möchte einfach eine befriedete Welt und so weiter. Ist ja eigentlich auch nicht falsch, aber wir nehmen uns hier Zielsetzungen vor, die uns einfach, die unser Vermögen übersteigen. Schaffen wir nicht, sollen wir auch nicht. Was sollen wir? Jetzt ist die Zeit in diesem bösen Äon, dass die Gemeinde Jesu Christi herausgerufen wird als Ekklesia. Weltbekehrung wird kommen, wenn es wirklich Weltmission gibt. Und Weltmission im eigentlichen Sinne kommt, wenn Israel seine Erneuerung erlebt und erfahren hat. Und wenn das eintritt, was Sacharja 8 steht, die Heiden, nicht bloß Sacharja, die Heiden werden herzulaufen. Und viele, Micha, werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen. Wir haben die Nase voll von all dem, was uns bisher in unseren eigenen Ländern, von den Regierungen, soll ich das andere auch sagen, und wahrscheinlich auch von vielen Kirchen, bisher gesagt worden ist und vorgehalten worden ist. Jetzt haben wir die Nase voll, wir haben gemerkt, das haut nicht hin. Das bringt's nicht. Jetzt gehen wir nach Israel. Denn von Zion wird Weisung ausgehen. Weisung, Lehre, dass dort die Wege Gottes gelehrt werden. Und mit den Wegen Gottes wird der Wille Gottes weitergesagt. Das heißt, da endlich kommt das zum Tragen, was uns schon in der Bergpredigt immer wieder einmal überrascht, wenn nämlich Jesus, Bergpredigt ist übrigens die Regierungserklärung für das Reich Gottes, für dieses Reich, von dem wir heute Morgen sprechen. Wenn Jesus da immer wieder sagt, ihr habt gehört, was zu den Alten gesagt ist, so könnten die Heiden, die aus aller Herren Länder kommen und aus allen Himmelsrichtungen und in Zion Weisung holen, hören. Ihr habt gehört, dass bei euch zu Hause gesagt worden ist, da haben sie doch mal in Berlin beschlossen, die Geschichte mit der Homo-Ehe und so weiter. Ihr habt gehört, das ist zu denen gesagt worden. Wir aber sagen euch, so hat doch Jesus gesagt, ich aber sage euch. Und dass man in England das beschlossen hat und dass man in Amerika und Australien, die kommen dann und fragen, wir haben die Nase voll von alledem, wir haben gemerkt, das taugt nicht, das haut nicht hin. Was sagt denn ihr? Die Heiden werden hinzulaufen. Ja, was besagt denn das? Nicht wahr? Wenn 10 Männer aus den Nationen einen jüdischen Mann am Rockzipfel greifen und sagen, wir hören, Gott ist mit euch, also bei euch ist was los. Sagt uns doch, was das ist. Also Mission, so kann man sagen, fast im umgekehrten Sinn. Da wird gefragt. Also ich kann mir das gut denken. Wisst ihr, die zunehmende Ratlosigkeit bringt es ja geradezu handgreiflich mit sich. Man weiß nicht mehr weiter. Man macht Gesetze und Vorschriften en masse und verstrickt sich immer mehr ins Uferlose, ins Unmögliche. Ja, es kann eigentlich gar nicht anders sein. Eine immer gottloser werdende Welt wird immer ratloser, weiß nicht mehr weiter. Die Staatsformen, die wir Menschen produzieren, einschließlich Demokratie, ist vielleicht noch die passabelste von allen. Also ich möchte das nicht tauschen mit Diktatur, ist ja ganz klar. Aber auch die bringt's nicht. Ich sage, wenn immer die Mehrheit angeblich die Wahrheit haben soll, und da stimmt man ab, und wer dort, wo die Mehrheit ist, dort sei es richtig. Das stimmt doch nicht. Umfassende Weltmission heißt, dass es jetzt zu Völkerbekehrungen kommen kann. Und zwar ohne Feuer und Schwert, nicht wie Karl der Große das da und dort durchgeführt hat. Eine Umkehrung der Weltgeschichte, hat ein Ausleger gesagt. Dort, wo man bisher die Juden und den Judengott verachtet hat, kommt plötzlich ein neues Fragen. Ja, der könnte es doch sein. Wisst ihr, gerade dieses Kontrastprogramm ist das Überraschende. Dieser weltweite Antisemitismus, ich habe gestern Abend da schon angedeutet, dieses globale gegen Jerusalem, gegen die Juden. Wir wollen die nicht, die Juden sind unser Unglück. Das war der Spruch im Dritten Reich. Die Juden sind unser Unglück. Das wird weltweit kommen. Und da wird dieser Kontrast aufgebaut. Alles bloß die nicht. Und wenn die weg wären, dann gäbe es doch eine Lösung des Problems. Weil die Juden ja an allem schuld seien. Und dann die Erkenntnis, die könnten es doch sein. Aber nicht, weil sie Juden als Juden sind, sondern weil sie durch ihren Herrn erneuert worden sind. Und dann wird es gehen, wie es bei dem Juden, der sein Judesein ja schriftlich uns hinterlassen hat. Und zwar, soll ich sagen, bis in die letzten Wurzeln seiner Abstammung. Ich meine jetzt den Paulus. Ein Hebräer von Hebräern. Nach dem Gesetz. Und so weiter und so fort. Dann wird es mit Israel gehen wie bei dem Juden Paulus. Der zum Missionar wurde, wie es gewaltiger und umfassender von den anderen ja gar nicht dargestellt wurde. Wirklich zum Völkermissionar wurde. So wird es dann mit dem Volk Israel gehen. Dann wird Israel zum Völkermissionar. Aber natürlich werden die auch herumreisen, glaube ich schon. Sie sind ja heute schon in aller Herren Länder. Was meint ihr, wie das ist? Die haben kaum Sprachbarrieren. Erlebt man heute schon, wenn man in Israel ist. Wie das sein wird, wenn Israel seinen missionarischen Dienst, seinen prophetischen Auftrag, Licht für die Völker zu sein, wahrnimmt. Umfassende Weltmission. Überraschend ist die Häufung der Ausdrücke hier bei dem Micha. Viele werden herzulaufen, Bürger vieler Städte, das sagte Zacharia, werden kommen, die Heiden in Scharen. Das hört sich ja geradezu nach Völkerwanderung an. Na? Das war ein Luftballon da draußen. Also kein Überfall. Ja, wir haben es in Israel einmal erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr da dabei war. Das war im Hotel. Und da gab es ein Erdbeben. Dort gibt es laufend Erdbeben. Also in dem Jordangraben und am Toten Meer gibt es laufend Erdbeben. Größere und kleinere. Das schüttelt nicht immer so gewaltig, aber auf jeden Fall ist da eine Wandfliese heruntergefallen, so 2-3 Meter da von der Wand runter. Das gab natürlich keinen Mordskrach. Prompt lag das halbe Hotel unter dem Tisch. Ja, warum? Man hatte Angst, das ist jetzt ein Überfall. Israel als Missionsvolk, wie das bisher noch nirgends stattgefunden hat. Auch die vielen Missionare, die ausgezogen sind und die ausgesandt wurden, die konnten das nicht so erreichen und durchführen, wie das dann einmal im tausendjährigen Reich, im Reiche Gottes sein wird. Richten, zurechtweisen, gehört ja mit zu missionieren. Das wird keine Missionsarbeit sein im Sinne von Wischiwaschi. Da wird man nicht einfach bloß Streicheleinheiten austeilen. Psalm 2 ist übrigens hier mit einzufügen. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das ist eine Prophetie auf das Reich Gottes. Zion, nicht Berlin. Auf meinem heiligen Berg Zion. Und dort ist mit dem Zerschmeißen von Töpfergeschirr ja die richterliche Funktion deutlich gemacht. Das heißt, Christus wird ausrichten, wenn er regiert unbestimmt. Dann wird die Bergpredigt durchgesetzt. Dieser richterliche Maßstab, wo alles, was eben falsch und daneben läuft, seine Ausrichtung am Wort und Willen Gottes bekommen wird und muss. Es gibt in Jesaja 60 ein Wort, das meistens in der Adventszeit verwendet wird. Sicherlich zu Recht, aber es ist wichtig, dass man das auch heilsgeschichtlich einordnet. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Die Kennzeichnung, die die Bibel liefert über den Zustand der Welt im bösen Äon. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Und dann macht der Prophet Fortsetzung, aber über dir geht auf der Herr. Das ist prophetische Ankündigung. Über dir geht auf der Herr. Und dass es ein Kommen Jesu gibt, wissen wir. Und dass es ein Wiederkommen gibt, können wir deshalb so sagen, weil es ein erstes Kommen gegeben hat. Und in beiden Malen geht es um das Aufgehen des Lichtes. Aber über dir geht auf der Herr. Nur ist beim ersten Kommen das Licht wieder untergegangen. Ich sagte es ja schon. Wenn er wiederkommt, wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Dann wird im gekommenen Reich Gottes es so heißen, aber dir, über dir ist aufgegangen, der Herr. Nicht wird aufgehen, sondern ist aufgegangen, weil es dann ein Geschehen ist, das zurückliegt. Weltmission, das war der zweite Punkt, der dritte. Im Reich Gottes wird es so sein, als Erwartung der Völker, dass jetzt endlich der ersehnte Weltfrieden da ist. Erst jetzt kommt es zur Abrüstung. Erst jetzt wird das, was man in der Bundeswehr auch bei uns ständig diskutiert, wie soll man sie verringern, wie viel Prozent sollen runter, aber das gibt dann wieder Verlust von Arbeitsplätzen und was dann einfach, das ist doch ein Hin und Her, das ist schlimm. Wir sind in einem schrecklichen Dilemma, in der Tat. Sie werden nicht mehr kriegen lernen. Das heißt, wir brauchen keine Bundeswehr, wir brauchen keine Soldaten mehr. Abrüstung, Umrüstung. Jetzt kann man sich endlich mit dem vielen, vielen Geld, das da hineingesteckt wird und das weithin eben zur Ankurbelung der Wirtschaft dienen muss, sagt man. Jetzt endlich kann man mit dem vielen, vielen Geld hinein in die Lösung der Umweltprobleme. Jetzt kann man Wüsten fruchtbar machen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, auch die technischen Möglichkeiten, weil die Finanzkraft da ist, all das einzubringen, dass wir mit dem Fruchtbarmachen der Wüsten, es gibt ja genug in unserer Welt, das Hungerproblem lösen kann. Jetzt endlich sind wir in der Lage, weil die nationalen Egoismen von dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige ausgeschaltet werden. Das, was wir Überproduktion nennen, richtig zu verteilen. Jetzt sind wir in der Lage. Wisst ihr, Probleme, die wir heute doch hautnah haben, die werden doch laufend diskutiert. Und das sind alles Voraussetzungen für den Weltfrieden. Der kommt jetzt und das wird kein falscher sein. Ich weiß noch gut, es war in München übrigens, als damals über die Steuererhöhung, das ist auch wieder ein Thema, die Steuererhöhung hin und her diskutiert wurde, da hat man damals die Mehrwertsteuer erfunden. Der Begriff Mehrwertsteuer. Und ich habe damals auch mit Experten Gespräche gehabt. Die haben gesagt, das sei eigentlich die gerechteste Steuer, die Mehrwertsteuer. Warum? Weil da wird ja jeder geschröpft. In irgendeinem Zipfel kommt jeder dran. Damals hat jemand gesagt, das müsste eigentlich nicht Mehrwertsteuer heißen, sondern Wehrmachtsteuer. Wie viel Geld muss da hineingepumpt werden? Wer will das beenden? Im kommenden Reich Gottes, wenn der ersehnte Weltfriede da ist, wird das umgesetzt. Positiv umgesetzt. Kommt es zur Lösung dieser Probleme. Dann kommt es auch zur Lösung der Frage der Weltsicherheit. Das ist das, was Micha sagt, wenn er hier vom Weinstock und Feigenbaum, das ist ein prophetischer Ausdruck für Sicherheit, wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen auch ein Stück weit die Lösung der Eigentumsfrage. Unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, dann muss man nicht hin und her neiden und der hat so viel und so weiter und was die da oben und die unten und so, dann wird es aufhören. Jeder unter seinem Weinstock und Feigenbaum und niemand wird sie schrecken. Weltsicherheit. Das alles wird heute ersehnt. Denkt an das Thema Erwartungen der Völker. Das wird ersehnt eben auch unter dem Schlagwort einer neuen Weltordnung. Um das alles zu erreichen, brauchen wir eine neue Weltordnung. Und wir schaffen es nicht, wenn wir selber machen wollen. Bei aller guten Meinung. Es muss der kommen, der für die Erlösung der Welt sein Leben gegeben hat. Der muss kommen und der wird es bringen. Und vorher werden wir es nicht schaffen. Vorher kommt das Scheinangebot, siehe gestern Abend. Übrigens noch einen Hinweis, ja, das gehört auch mit hier herein, Jesaja 11, da wo die Wölfe bei den Lämmern liegen. Wahrscheinlich kennen die meisten das Bild, wo jemand dieses Friedensreich ja gemalt hat, ein großes Gemälde und da sind die Tiere da drauf und da spielt das Kind an dem Loch der Otter. Die Schlange ist nicht mehr gefährlich, der Wolf ist nicht mehr gefährlich, nicht wahr? Da frisst das Lamm gar nicht mehr und so. Ich glaube, dass man das symbolisch verstehen darf. Es ist Jesaja 11, ja. Symbolisch in der Weise, die Völker, die jetzt in dieser Welt da sind, die Regierungen, die haben doch alle irgendein Tier im Wappen. Meistens ein Raubtier. Und damit, ja, Libanon hat, glaube ich, die Zeder da mit im Wappen drin, vielleicht sonst noch was. Also, ich sage meistens. Das macht deutlich, ohne dass das groß bewusst ist, eigentlich haben die Völker allesamt und sonders einen Raubtiercharakter. Und die Menschheitsgeschichte hat es ja bisher bewiesen. Und nun sagt Jesaja, dieser Prophet des kommenden Reiches, das wird ein Ende haben. Der Raubtiercharakter der Völker wird durchgestrichen sein im kommenden Reich Gottes. Und das ist das, wenn der Wolf beim Lamm und so weiter und das Kind am Loch der Nadel sein wird. Das meint Weltsicherheit. Niemand wird sie schrecken. Der Micha hat eine Unterschrift unter seine großartige Prophetie, wie Jesaja. Und die Unterschrift heißt, denn der Mund des Herrn Sebaot hat's geredet. Da fragen wir, da fragen die Völker, ja, kommt es denn wirklich? Ist ein Märchen, wie hat Gottfried Keller gedichtet, es geht wie eine schöne Sage, wie Veilchenduft auf Erden um. Märchen? Denn der Mund des Herrn hat's geredet. Gott hält sein Wort. Ich habe das auch noch nicht so lange gewusst, ich habe das erst jüngst gelernt, wenn bei den Propheten, die Aussage steht, ich will das und das tun. Also wenn die Propheten im Namen Gottes ankündigen, ich will dich versammeln, ich will dich aus den Heiden herausholen, ich will meinen Geist über euch ausgießen und so weiter. Einfach dieses göttliche Ich will. Entdeckt einmal diese prophetischen Aussagen, die kommen oft bei den Propheten. Wenn das der Prophet sagt, dann ist es nicht einfach, auch wenn er es im Namen Gottes sagt, so eine Art unverbindliche Willenserklärung. Vielleicht auch verbindliche Willenserklärung. Sondern dann heißt dieses göttliche Ich will. Ich werde. Im Hebräischen sagt der hebräische Begriff, ich will heißt bei Gott, ich werde. Ich stehe dafür gerade. Und wenn es hier heißt, denn der Mund des Herrn, Zebaoth hat es geredet, dann heißt es, ich stehe dafür gerade. Dieses Reich Gottes kommt gewiss. Es kommt mit der, ich fasse jetzt zusammen, es kommt mit der sichtbaren Wiederkunft Christi, wenn er als Messiaskönig zu Israel kommt. Der Bruder, der gestern Abend gefragt hat nach der Entrückung, den muss ich ein Stück weit wieder enttäuschen, denn ich bin schon einen Schritt weiter jetzt mit dieser Ankündigung. Die sichtbare Wiederkunft Jesu zu Israel kommt nach dem Kommen Jesu zur Gemeinde. Also das nur ganz schnell so als Einblendung. Dieses Reich kommt mit der Aufrichtung des Reiches für Israel. Es kommt, wenn die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden sind, Offenbarung 11, Vers 15. Es kommt, wenn Christus das antichristliche Reich zerschlagen hat, mit der Epiphanie seiner Parousie. Wo steht das? 2. Thessalonicher 2. Erscheinung seiner Wiederkunft. Das heißt, wenn das, was bei seinem Kommen zur Gemeinde für die Welt, ja, unsichtbar kann man nicht sagen, weil da die Entrückung stattfindet, aber unsichtbar in der Weise für die Welt, dass die Welt da seine Herrlichkeit nicht sehen wird, da kümmert er sich um seine Gemeinde. Das ist seine Parousie. Und seine Epiphanie, seine Erscheinung ist, wenn er kommt, in Macht und Herrlichkeit und sichtbar sein wird für die ganze Welt. Epiphanie, seine Parousie. Und dann, mit dieser Epiphanie, seiner Parousie, zerschlägt er das antichristliche Reich. Dieses Reich, es kommt, wenn Israel erkannt hat, das ist auch ein ganz wichtiger Vorgang, wenn Israel erkannt hat, in welchen es gestochen hat, sich in Buße und Glauben seinem Herrn öffnet und zuwendet und jetzt endlich seine völlige, volksmäßige Erneuerung erlebt. Das ist dann der Startschuss für all das, was heute Morgen jetzt angedeutet worden ist mit Weltmission und Weltsicherheit und Weltfrieden und ja, Lösung der Probleme. Als 1933 das sogenannte Dritte Reich seinen Anfang genommen hat. Ich habe ja schon gesagt, ich habe einen Zipfel mitbekommen. Und im Jungvolk haben wir damals auch die entsprechenden Lieder gesungen. Es ist eigenartig, wie die fast wie so eine Art süßes Gift da eingegangen sind und diese Lieder heute noch drinstecken. Du es nicht, ich brauche keine Sorge haben. Ich könnte euch jetzt noch gleich einige vorsingen. Mache ich nicht, ja, eben. Wirklich, wie süßes Gift sind diese Dinge eingegangen. Wurde auch eingetrichtert, eingebläut wurde das. Unter unseren Tritten wächst die neue Welt, haben wir gesungen. Kommen wir geschritten über Blaches, was heißt Dürres oder was weiß ich, Blaches, wüstes Feld, unter unseren Tritten wächst die neue Welt. Da haben manche vom tausendjährigen Reich gefaselt damals. Drittes Reich gleich tausendjähriges Reich. Eigenartig, wie da der Gedanke tausendjähriges Reich mit hineingeschwungen hat. Wie lange es gedauert hat, wisst ihr ja. Und es waren Dritte, nicht für eine neue Welt, sondern Dritte, die eine wüste und zerschundene und kaputte Welt, also wenigstens in unserem Land, hinterlassen hat. Vernichtung, eine waren Todesschritte. Wenn Christus sichtbar kommt, dann wird er wirklich mit dem Reich Gottes die neue Welt heraufführen. Ich will aber gleich sagen, Klammer auf, das ist noch nicht der Schlusspunkt. Wenn wir nämlich Offenbarung 20 lesen, aber das ist ein Thema für sich, nehmen wir überraschend zur Kenntnis hoffentlich, dass selbst der Abschluss dieses Friedensreiches ein negativer ist. Aber wie gesagt, ein anderes Thema ist das. Wenn Christus sichtbar wiederkommt, dann wird er das Reich Gottes heraufführen. Die Erwartung, die Sehnsucht der Völker. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, wir gehören zu den Wartenden. Wir warten auf dein Kommen, mit dem du deine Gemeinde rufst und zu dir versammelst. Und wir möchten dazugehören. Hab Dank, dass wir Menschen sein dürfen, durch dich Menschen, die eine Hoffnung haben. Gib, dass diese Hoffnung in uns so fest und stabil verankert ist, dass wir in den Erschütterungen hin und her, in dem Meinungsgewirre, in der Vielfalt der Kommentare und Auffassungen, dass wir da fest und stabil bleiben können und einen klaren Kurs halten können, ausgerichtet an deinem Wort und ausgerichtet durch den klaren Blick auf dein Ziel. Hab Dank, dass du dein Reich heraufführen wirst für unsere geplagte und geschundene Welt. Dass wir nicht bloß für uns Hoffnung haben können, sondern dass wir hoffen dürfen für die Welt, für die Völker, für alle Regierungen, ja für alle Menschen, weil du ein Heiland bist, der die Rettung des ganzen Alls bereits durchgeführt hat. Rechtmäßig. Wir dürfen Wartende sein, weil du das, was du rechtmäßig erworben hast, auch praktisch Schritt für Schritt durchführen wirst. Wir wollen dir dafür von Herzen danken. Amen. Amen.